Verrückte Woche, Martin, hä?
Ja, finde ich auch. Willkommen bei eurem Elan-Podcast. Ja. Wir boxen euch durch die Woche mit Motivationssprüchen. Oder eben nicht, nach oben und nach unten. Wir müssen aber entscheiden. Herzlich willkommen.
Hallo.
Das Filmmagazin.
Und wir sprechen über Filme. Hey, das wisst ihr natürlich schon, wenn ihr eingeschaltet habt und den Titel richtig verstanden habt. Da steht ja auch ganz groß Filmmagazin drauf. Okay. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sind so ein bisschen, fertig. Wir haben eine vollgepackte Woche. Und das Blöde ist nicht hinter uns, sondern wir stecken mittendrin. Wir nehmen für euch ja nicht immer am Sonntag auf. Die Folgen werden ja immer Sonntag 6 Uhr veröffentlicht. Wir nehmen nicht Sonntag 4 Uhr auf, damit ihr wirklich dann das brandheiße Ding, sondern wir mussten heute aufgrund von nicht nur Feiertag, sondern auch von diversen anderen Arbeits- und Privatverpflichtungen leider schon Mittwoch
alles zusammen,
aufnehmen.
Alles zusammen.
Und das ist jetzt sehr kurz nach unserer letzten Aufnahme. Und ach, wir lamentieren schon wieder, aber es war auch alles sehr anstrengend diese Woche und bisher. Und Besserung ist noch nicht in Sicht und deswegen sind wir heute ein bisschen so, als würden wir Freitagabend aufnehmen. Nur, dass es erst Mittwochabend ist und ihr das wahrscheinlich hört, wie immer. Also schon mal Entschuldigung für allen Käse, den wir erzählen. Da stand, für die Leute, die uns bei YouTube ihr könnt uns bei YouTube zugucken, ihr könnt uns bei YouTube schreiben und so weiter. Ihr könnt uns natürlich aber auch, Sterne geben hier bei iTunes und wo ihr diesen Podcast hört. Ihr könnt uns aber auch auf filmmagazin.org schreiben. Aber wenn ihr bei YouTube zuschaut, so schlimm ist es. Ich halte einen Energy Drink wie so ein 15-Jähriger. Nichts gegen 15-Jährige, aber ich habe mit 15 das letzte Mal Energy Drinks konsumiert.
Und wie war so der erste Schluck? Was hat sich da in deinem Körper gebildet? Wirklich.
Ja, aber ich, gut, die Marke jetzt nicht reinzuhalten, ist Käse, weil man erkennt es so ein bisschen, aber ich sag mal, es ist jetzt hier die Zerro. Weil Zucker nicht gut ist, aber der Rest, der da drin ist, mit Sicherheit. Aber es schmeckt irgendwie, ich weiß auch nicht. Es hat so ein Teenie-Flair. Es riecht immer so wie der, wenn ich das so, man riecht das ja aus der Dose raus, ne? Es riecht immer so wie der Jugendclub am Tag nach dem großen Besäufnis.
Ja.
Wo es dann so Wodka E gab und so.
Genau,
so
das Schlimme ist, man hat es ja nicht nur so pur getrunken, das Zeug, damit man noch schon bis um 6 Uhr die Lahmparty durchhält, sondern eben auch noch dann später mit Alkohol gemischt. Und was irgendwie eines der ersten Mischgetränke. Das heißt, es hat sich echt ein paar Jahre im Leben eines jeden Jugendlichen, der läuft erstmal nur mit Energy Drink durch den Motor.
Aber es hält wach. Das muss man ihnen lassen. Ja, und heute habe ich das einfach mal dann doch gebraucht, leider. Das ist jetzt kein Tipp zum Energy oder Alkohol trinken.
Ja. Letztes Mal hast du schon den Espresso in die Kamera gehalten. Also das, ich sehe ja schon.
So ein Espresso, da kann man ja mal einen kleinen Finger hochheben und sagen, ich trinke einen Espresso. Und die Mehrzahl ist übrigens Espressi. Wusstest du das?
Ach, wusste ich gar nicht. Habe ich noch nie gehört. Aber ist ja gut zu wissen, damit ich mich nächstes Mal nicht blamiere im Café. Ja.
Gut ist immer, wenn du einen Espresso bestellst.
Ein Espresso.
Also das ist ungefähr State, aber ihr wisst ja, was gut für euch ist, ne? Ihr seid ja groß genug und seid ja auch nicht hier, um über Getränke zu sprechen, sondern über Filme und oder Serien. Da haben wir heute für euch beides dabei, weil es braucht auch natürlich ein bisschen Vorbereitung für das Filmmagazin und wir haben es diese Woche nicht geschafft, aufgrund auch der Kürze der Zeit, uns auf ein einziges Thema zu einigen und da mal zu recherchieren. Wir machen einfach mal so ein bisschen so einen kleinen bunten Mix aus Sachen, die wir gesehen haben, wo wir auch vielleicht sagen, okay, dafür lohnt sich keine ganze Folge. Also ich gucke schon auch Sachen, wo ich schon im Vorhinein ahne, okay, da kann man mal eine Folge zu machen. Auch da war, was ich heute mitgebracht habe, eine Serie, war der Fall. Da habe ich gedacht, man kann eine ganze Folge dazu machen, aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht, das mal in so eine Mix-Folge reinzuwerfen bei mir, weil so besonders ist es auch nicht, aber es lohnt sich trotzdem drüber zu sprechen. Deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich mit dieser Lösung und wir hoffen, ihr auch.
Es wird also ein bunter Blumenstrauß, könnte man
Tipps
sagen.
Oder Warnungen?
Ist wahrscheinlich auch alles dabei, könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn ich mir auch so meine beiden Filme anschaue. Aber wer möchte denn anfangen? Wie machen wir das am klügsten?
Na, du hast zwei Filme, das heißt, du machst einen Film, ich mache dann die Serie und dann machst du den Film.
Alles klar.
Also schieß los.
Ich schieß mal los. Dann fange ich mal mit einer romantischen Komödie an, die ich am Wochenende gesehen habe. Da hatte ich irgendwie Bedarf oder irgendwie Lust auf was eher locker Leichtes. Und irgendwie fand ich zumindest die Prämisse so interessant genug, dass man mal sehen wollte, was machen sie denn daraus, auch wenn schon der Trailer ja versprochen hat, nein, es wird eher ein bisschen klischeehafter. Wahrscheinlich viele Bilder und Dialoge, die man irgendwo schon mal gesehen hat. Aber ich wollte es trotzdem mir mal gönnen. Der Film heißt Als du mich sahst oder im Original The Idea of You mit Anne Hathaway in der Hauptrolle. Das ist, könnt ihr euch auf Amazon Prime anschauen, ist dort auch quasi ein Prime Original Film, der direkt dann von Amazon finanziert und produziert wurde, deswegen er dann direkt zum Start dort auch gelandet ist. Und Anne Hathaway spielt in Als du mich sahst, eine 40-jährige, also die auch gerade frisch 40 Jahre alt geworden ist, Mutter einer Tochter. Und sie ist so ein bisschen in der Midlife-Crisis, kann man sagen. Sie hat sich auch gerade frisch getrennt von ihrem Mann. Oder es ist nicht mehr, ist nicht allzu lange her. Und sie hat noch ein bisschen an dieser Trennung zu knabbern und ist so ein bisschen auf Sinnensuche. Sie hat auch irgendwie eine Kunstgalerie in irgendeiner abgeschiedenen Kleinstadt und ist so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst. Und sie findet dann sie lernt jemanden kennen. Und wie lernt sie diesen neuen Mann kennen? Sie begleitet ihre 16-jährige Tochter zum Coachella-Konzert. Weil eigentlich ihr Ex-Mann das hätte machen sollen, aber der kann dann aus irgendwelchen Gründen nicht und deswegen fährt sie dann mit und hilft ihrer Tochter. Und dort lernt sie dann jemanden von einer Boyband kennen. Der ist ein großer Megastar, der heißt Hayes Campbell. Und die Boyband heißt August Moon. Und das ist so ein typischer Harry Styles artiger Abklatsch oder Jonas Brothers hießen die, oder? Die gab's mal, ne? Ja, genau. Also kann man sich ungefähr die Boyband vorstellen. Und Hayes Campbell ist halt so der Leadsänger und der Megastar und diese 40-jährige Dame lernt dann halt diesen 24-jährigen Mann kennen und die verlieben sich dann relativ schnell ineinander. Sie ist natürlich erstmal ein bisschen abgeneigt, dem weil viel zu jung und so. Er ist sofort aber von ihr begeistert und stimmt dann auch erstmal dann direkt nach ihrem ersten Treffen bei einem Konzert auch ein Lied ihr gegenüber an oder sagt dann, ich habe jemand Neues kennengelernt, ich muss hier direkt ein großes Liebeslied für diese Frau singen, auch gerade ein Song, der mir gerade so eingefallen ist. Dann sieht man halt, wie diese Beziehung abläuft und ob denn dieser Altersunterschied, was denn der für Auswirkungen hat und dann halt auch besonders die Außenwahrnehmung, als dann die Welt davon erfährt, dass der große Teenie-Schwarm eine 40-jährige Freundin hat. Das ist sozusagen die Story im Film. Klingt das erstmal nach was dich interessieren würde, Lukas?
Also ich habe die Vorschau des Films auch gesehen. Ja. Mich hat's nicht interessiert, muss man sagen.
Ja.
Find's dann auch immer so ein bisschen wild einfach, so arg konstruiert schon im Vorfeld irgendwie.
Klar, weil wie kriegst du so eine Beziehung, diesen Altersunterschied hin, wenn du darüber was erzählen willst, dann wird das irgendwie so viele Zufälle, die passieren müssen, damit es jemand kennenlernt. Ist das jetzt wirklich so eine Story, die man unbedingt erzählen musste, aber ich finde zumindest durchaus diesen Ansatz in einer Beziehung, wo ein großer Altersunterschied herrscht, wie sich das dann deutet und zeigt, dann doch sehr, sehr interessant, zumindest von der Grundlage her, was kann man daraus machen, weil es auch häufig eher das Gegenteil ist, dass sich dann eher Männer sehr, sehr junge Frauen suchen, ne? Und hier hat man es mal ein bisschen umgedreht. Da geht der Film auch dann ab der zweiten Hälfte auch ein bisschen stärker darauf ein, wie dann die Gesellschaft auf diese Beziehung guckt. Und dann natürlich, so wird das auch von einer Nebenfigur dann ausgesprochen, nichts hasst die Welt mehr als glückliche Frauen. Deswegen ist dann sozusagen diese von Anne Hathaway gespielte Figur, dass sie halt in einer glücklichen Beziehung ist mit einem viel zu jungen oder einem sehr, sehr jungen Mann, das geht eigentlich ja gar nicht. Was da für Vorstellungen und was für ein Druck da von außen herrscht. Da wird dafür ein bisschen interessanter, aber das ist nur sehr an der Oberfläche, darum geht es eigentlich nicht wirklich im Kern. Im Kern ist natürlich diese Beziehung zwischen den beiden und da ist es eine relativ seichte Komödie, die dann auch durch sehr klischeehafte Dialoge teilweise sich vorangetrieben wird, ne, durch das erste Kennenlernen zwischen den beiden. Das ist so dieses typische Liebe irgendwie auf den ersten Blick. Sie ist zwar erstmal nicht so ganz angetan, aber man merkt irgendwie so knistert sofort. Das ist so sehr Schema F. Leider dann auch so die nächsten Treffen und so und wie sich dann halt das dann auch, dass sie dann erstmal bei der Tour mit dabei ist und dann so ein bisschen das kennenlernt. Dann gibt's natürlich auch den typischen Bruch dann ab der Hälfte, also ab Ende des zweiten Akts und so. Also wenn man hier die Drei-Akt-Struktur, die würde man auch, könnte man komplett hier dran erzählen. Du wirst es dann schon ab dem ersten Moment eigentlich, wie der Film abläuft. Das ist auch so ein bisschen schade, wenn man hier auf die sehr konstruierten und strukturierten Mittel zurückgreift, die eigentlich so gerade bei Liebesfilmen, habe ich immer das Gefühl, da wird's immer besonders deutlich, diese Drei-Akt-Struktur, dass man sich so ganz sklavisch, wirklich, wenn der Film 90 Minuten geht, du kannst genau sagen, wann was passiert. Naja, und das ist dann leider ein bisschen das Schade, obwohl ich gerade die beiden Hauptdarsteller, also Anne Hathaway und Nicholas Galesine, glaube ich, wird der ausgesprochen. Der kam tatsächlich schon mal gesehen in einer Rolle. Das ist so ein bisschen noch, also der ist, glaube ich, 28, 29 Jahre, hat aber bisher noch nicht in so vielen Rollen mitgespielt. Er macht das schon sehr, sehr gut. Der hat auch das Charisma und die Ausstrahlung für diese Rolle. Der hat auch vorher bei diesem Bottoms-Film, der auch bei Amazon läuft, diese Komödie, dieser feministische Fight Club, über den hatte ich mal letztes Jahr gesprochen. Da spielt er sozusagen auch eine Rolle, auch eine grandiose Rolle, weil er da so einen dumpfbackigen Footballspieler spielt und hier jetzt mal eine komplett andere Rolle hat, auch sehr faszinierend. Deswegen fand ich das schon mal sehr, sehr interessant.
Ja, ich habe ihn auch mal gesehen, tatsächlich auch in so einer romantischen Komödie. Purple Hearts von 2022, ich glaube, es war auch eine Netflix-Komödie. Das ist so eine richtige US-Military-Schmonzette. Da geht's auch, also da geht's um eine Sängerin und ein ich glaube Veteran, der kämpft jetzt mit PTBS irgendwie und ich glaube, er wird dann auch wegen dessen, also die heiraten, aber nur zum Fake irgendwie, glaube ich, wegen irgendwas. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Also auch so, ich glaube, um Trennungsgeld zu bekommen, irgend sowas war's. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf und da hat er auch die männliche Hauptrolle gespielt und er passt da schon perfekt rein. Da würde ich ja auf jeden Fall zustimmen, ja. Aber so viel dazu, ne? Ich wollte jetzt vorhin auch nicht den Eindruck erwecken, ich gucke mir keine Schmonzetten an, da bin ich dann auch irgendwie hängen geblieben, komischerweise.
Ist, also manchmal funktioniert es irgendwie, ne? Und der hat auf jeden Fall das Gesicht für so eine Rom-Com. Deswegen, vielleicht werden uns dann nächstes Jahr noch ein paar von ihm begegnen. Oder vielleicht wird er, also er ist ja jetzt noch nicht, er ist so ein Upcoming so ein bisschen, dass er jetzt ein paar mehr Rollen hat, gucken, ob er später noch mal größere Rollen abbekommt. Ich würde es ihm durchaus wünschen, weil ich bin jetzt schon sehr talentiert und gerade bei Bottoms fand ich ihn halt wirklich toll, weil das ja wirklich, glaube ich, eine sehr herausfordernde Rolle ist, so diese Art von Humor, die dieser Film halt hatte. Deswegen auch nochmal deutlich anders als du mich sahst. Aber ja, was ich dann besonders an dem Film ein bisschen schade fand, gerade gegen Ende hin, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich sag mal, es möchte dann schon so ein ganz triefendes Ende haben, das wirklich von Kitsch eigentlich überquellt, was ja auch okay sein kann, wenn man das machen möchte, okay, und wenn das so ein bisschen die Fahrtrichtung sein soll, aber das ist halt sehr schade, weil es quasi noch 10 Minuten bevor der Film zu Ende geht, als eigentlich der Film, die dann wirklich so ein bisschen eine Message und ein bisschen auch eine Gesellschaftskritik durchaus zeigen möchte, warum diese Beziehung sehr, sehr schwierig ist unter den Gegebenheiten und dass da eben die Erwartung der Gesellschaft und der Medien auch nochmal eine ganz andere ist und dass eben diese Beziehung nicht privat bleiben kann. Wenn da halt so ein Megastar mit so einer alten, mit einer älteren Frau zusammen ist, das hat eben Auswirkungen leider und das interessiert natürlich wahnsinnig viele Menschen und wahnsinnig viele Menschen haben dazu eine Meinung, da kickt natürlich der Frauenhass auch super schnell rein. Und da hat er für mich in den letzten 10 Minuten eigentlich ein sehr tragisch, mehr oder weniger tragisches Ende, wo ich sagen kann, okay, ja, hast du auch wirklich den Punkt, den du erzählen möchtest, aber dann will der Film halt nochmal dieses überkitschige Ende gerne machen und macht dann nochmal eine 180-Grad-Drehung so ganz schnell am Ende, damit es sich doch irgendwie ganz, ganz gut anfühlt. Ja, das ist so ein bisschen verschenkt und dadurch wirkt dann der Film auch so beliebig, weil es dann doch eigentlich nichts erzählen will. Das fand ich dann so ein bisschen schade. Es ist nicht furchtbar insgesamt, aber dann doch etwas oberflächlich und so. Ein Film, der halt typisch Streaming ist, ne? Das ist so dieses Phänomen. Man braucht irgendwie Content, weil irgendwie der Algorithmus hat ausgespuckt, wir bräuchten nochmal 5 Romcoms irgendwie. Und wenn wir Anne Hathaway nehmen, die ist noch eine Marke, da haben wir auf jeden Fall eine gute Quote. Und dann nehmen wir noch einen ganz dynamischen jungen Schauspieler und fertig ist der Lachs. Und mehr ist es dann auch leider nicht. Deswegen musste ich mir dann, nachdem der Film zu Ende war, nochmal, hatte ich dann Bock gehabt, mir All of Us Strangers nochmal zum zweiten Mal anzuschauen, damit ich ein bisschen Kontrapunkt, damit ich dann, vielleicht wollte ich auch ein bisschen was Traurigkeit in mir spüren, deswegen habe ich dann diesen Film nochmal geschaut, aber ich hatte dann viel Lust auf einen guten Liebesfilm.
Ich wollte mal wieder was spüren. Wer mehr zu All of Us Strangers, was auch eine Liebesgeschichte ist, wissen will, der kann sich oder die kann sich unsere letzte Folge anhören, unsere vergangene Folge. Da haben wir ausführlichst über diesen wunderbaren Film gesprochen, wenn ihr es nicht sowieso schon gehört habt. Ich glaube auch, dass das dann so ist, ne, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt so einen Film und dann hier hast du eine vorgefertigte Dreiaktstruktur, da trägst du einfach nur ein, da ist der Plotpunkt 1, da ist Plotpunkt 2, das ist die Wendung in der Mitte, jetzt fängt Akt 2 an und so weiter und so fort. Dass es genauso funktioniert. Am Ende vielleicht auch für Drehbuchschreibende, die man vielleicht nicht so kennt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Film war, vielleicht eine Möglichkeit, da zumindest mal einen Fuß in die Tür zu kriegen, könnte ich mir vorstellen.
Durchaus, ja.
Um so ein bisschen zu arbeiten.
Also er basiert auch auf Roman.
Ja.
Ich weiß es halt nicht, den kenne ich jetzt halt nicht. Von Robin Lee geschrieben. Wie sehr der halt das quasi einfach nur umsetzt, kann ich auch ein Roman sein, der quasi nach Schema F aufgebaut ist, was zumindest jetzt zu vermuten wäre. Aber es kann natürlich sein, dass da der Film noch mal ein paar Anpassungen vorgenommen hat.
Snackable Content also.
Ja, Snackable Content.
Das ist ein gutes Stichwort für mich und meine Serie, die ich heute mitgebracht habe. Ich habe wieder ein Anime dabei. Der läuft jetzt seit 4 Wochen. Relativ genau, wenn ihr das hört, seit 5 Wochen. Und zwar ist es auch einer, den wir in unserer Jahresvorschau für dieses Jahr angekündigt haben, denn er sah schon aus wie einer der großen Hits dieses Jahr. Einer der Nicht-Fortsetzungshits, sondern tatsächlich ein neuer. Kaiju Number 8 ist der Anime. Wie der Name schon sagt, es geht um Kaijus, also diese großen Monster, Godzilla-mäßigen Monster, die Städte angreifen. Und auch darum geht es im Prinzip, nur wir kommen in eine andere Situation, denn wir begleiten erstmal nicht so, wie das oftmals bei Shonen-Animes, auch im Shonen-Jump-Magazin erschienener Anime, Manga und dann darauf der Anime eben, wo man so normalerweise diese Highschool-altrigen Boys hat, dem man folgt und dann kämpfen die krass und es gibt immer stärkere Gegner und so weiter, so Dragon Ball-mäßig, ne, wie man es kennt. So ist er am Anfang zumindest nicht, denn wir haben erstmal einen 32-jährigen Dude als Hauptfigur, der erstmal nicht so gut in Form zu sein scheint, der auch raucht und der bei einer Müllbeseitigungs- oder einer Kaiju-Putzfirma arbeitet, denn wir sehen am Anfang auch gleich ein großes Kaiju, das getötet wird von einer Sondereinheit, dieser Anti-Kaiju-Einheit. Und natürlich, wenn so ein Kaiju platzt, wir wissen ja alle, wie so eine Stadt nach so einem Monsterangriff aussieht, ne? Und das muss ja irgendjemand wegräumen. Und dafür ist eben diese Firma, man hat da auch gleich so ein Ökosystem, es ist so ein riesiger privater Sektor mit unterschiedlichen Säuberungsfirmen, die dann unterschiedliche Teile, also quasi typische staatliche Empfänger von staatlichem Geld, Privatunternehmen, die vom Staat bezahlt werden, um bestimmte Aufgaben zu erledigen und die räumen halt Kaijus weg und er ist ein sehr guter Kaiju-Wegräumer.
Also so eine Art Tatortreiniger, könnte man auch sagen.
Es ist im Prinzip eine Art Tatortreiniger. Und wir erfahren aber auch relativ schnell, dass er eigentlich anfangs er heißt übrigens Kafka, witzigerweise mit Vornamen, Kafka Hibino, ist auch das 100. Todesjahr von Franz Kafka, aber egal, der Manga ist älter, 2020 glaube ich, und wir erfahren auch über ihn, er hat sich mit seiner Kindheitsfreundin, auch so eine Trope aus japanischen Publikationen oft, er hat sich mit einer Kindheitsfreundin geschworen, als ihr altes Viertel zerstört worden ist von einem Kaiju-Angriff, dass sie Mitglieder dieses besonderen Chors werden, das gegen die Kaijus kämpft und dass sie da eben zusammen hingehen und zusammen Kaijus töten wollen. Und wir lernen auch relativ schnell, sie hat es geschafft. Sie ist eine der stärksten, sie ist die Chefin, Kommandantin der 3. Einheit dieses Chors und er hat es nicht geschafft, er sitzt da rum. In seiner Firma, scheint aber erstmal ganz zufrieden, bis dann erst kommt ein junger Kollege vorbei, der auch in dieses Chor will und dann sozusagen dort ein Praktikum machen muss und dann kommt ein Kaiju-Angriff und die beiden werden fast getötet, schaffen es aber durch Zusammenarbeit und glücklichen Zufall und rechtzeitiges Eintreffen von anderen dem zu entkommen und enden im Krankenhaus. Und ich nehme nicht zu viel zu weg, wenn ich sage, dass dann was ganz relativ Unvorhergesehenes passiert. Und zwar taucht so eine riesige Kaiju-Mücke vor Kafka auf, wenn er im Krankenbett liegt. Sie taucht so in seinen alienmäßig in seinen Mund ein und plötzlich ist er ein Kaiju. Ich habe mal den ersten Einband von dem Manga dabei. Also die bei YouTube schauen, die sind wieder im Vorteil. Die können jetzt den Einband sehen sozusagen. So sieht Kafka in seiner Kaiju-Form aus. Also das passiert noch in der Folge 1 tatsächlich. Deswegen, ich spoiler jetzt nicht zu viel. Er ist aber kein großes Kaiju, sondern er ist schon, also vielleicht 2,50 Meter groß oder so. Ne? Also ich sag mal so ein bisschen größer als ein Mensch.
Übersichtlich.
Übersichtlich, so. Und das ist die Situation in dieser Welt. Ist natürlich jetzt doof.
Ist ein bisschen blöd gelaufen. Ne?
Ist blöd gelaufen.
Zum Feind geworden quasi.
Ja. Eigentlich ja. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Man kann sich ja die ersten 4 beziehungsweise jetzt 5 Folgen dann schon angucken. Und ich habe ein bisschen vorweggelesen. Ich habe, glaube ich, jetzt 5 Bände weg. Das werden wir in der ersten Staffel nicht mehr schaffen. Also sie halten sich sehr, also 1:1 an die Vorlage. Deswegen mutmaße ich jetzt einfach mal, ohne es natürlich zu wissen, dass sie dabei bleiben werden den Rest der Staffel. Ich bin, glaube ich, jetzt über die erste Staffel schon weg mitlesen. Kann, glaube also schon jetzt so ein bisschen ein Urteil mir erlauben zu dürfen. Natürlich nicht endgültig. Es kann natürlich immer noch sein, dass die dann plötzlich einen ganz anderen Weg einschlagen im Anime. Glaube ich nicht, weil der Manga bietet eigentlich alles, was diese Serie haben will, nämlich gute Action und ein paar Plotpoints, die man braucht, die aber auch manchmal relativ erwartbar sind. Ich habe mit der Serie, sie sieht sehr gut aus, das muss man sagen. Sie ist sehr actiongeladen. Wer also auf so einer Suche nach Action ist und mal so ein Gänsehautmoment, wenn wieder jemand gerettet wird oder so. Und ein bisschen Humor auch. Also sie ist durchaus witzig. Also den Humor lassen sie auf jeden Fall nicht zu kurz kommen in dieser ganzen Kaiju-Thematik. Sie nehmen sich auch nicht so ganz hundertprozentig ernst. Zum Beispiel pinkelt Kafka in seiner Kaiju-Form aus seinen Brustwarzen.
Ist ja mega Gag.
Na, warte, nee, es klingt jetzt blöd, das stimmt.
Klingt ein bisschen blöd.
Es klingt ein bisschen blöd, aber es ist sehr, sehr, sehr lustig eingebaut. Also okay. Timing spielt bei Humor natürlich eine total wichtige Rolle und dann auch gerade bei gezeichneten Sachen auch das Bild und so. Also es ist schon sehr, sehr lustig. Es klingt doof, ist aber sehr lustig. Und wer da auf der Suche ist nach Snackable Content, der findet das auf jeden Fall. Ich verrate jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Ist auch, glaube ich, uninteressant jetzt für die Folge. Ich glaube, sie werden den Standard mit der Action halten können, hoffe ich zumindest, dass sie dann nicht irgendwie mitten in der Staffel so einen Drop haben will. Produktionsunternehmen ist Production IG, ein sehr renommiertes, großes und finde ich persönlich gutes Animationsstudio. Die haben große Titel gemacht, ne? Also sie haben zum Beispiel Haikyuu gemacht, so eine Basketball, zum Basketball-Anime, der sehr emotional ist, sehr gut ist und so ein großer Basketball. Oh, ihr merkt es spät. Volleyball natürlich. Pardon. Also
Wollte ich gerade auch sagen.
Ja,
ich schon gewundert. Kann ich gar nicht.
Nee, aber ich
jetzt
bin durch.
Volleyball.
Ja, Volleyball. Ja. Psychopath haben sie gemacht. Auch ein toller Anime. Und noch so ein paar viele andere. Und zum Beispiel waren die Federführenden für diese, das habe ich schon öfter mal erzählt, glaube ich, diese Stelle in Kill Bill 1 oder 2. Da gibt es so eine animierte Eins, wo Oren Ishii die Background-Story erzählt wird, die ist auch von Production IG.
Ah.
Und deswegen, glaube ich, können sie das schon auch halten. Und ich habe allerdings trotzdem ein Problem. Und wenn ihr, ich werde nicht viel spoilern, ich werde nichts von der Handlung vorwegnehmen, aber wenn ihr jetzt gar nichts dazu wissen wollt, dann skippt mal vielleicht eine Minute oder so oder zwei. Ich habe ein bisschen die Bedenken, dass das Ganze in diesen neu erstarkenden japanischen, was Neonationalismus, Militarismus.
Militarismus, ja.
Ja, Militarismus sickert. Also ich sag mal, Deutschland und Japan, wer sich damit mal beschäftigt, es gibt da ein paar total gute Feature auch vom Deutschlandfunk, erst letztens wieder eins gehört, glaube ich, wo es um die Remilitarisierung von Japan geht, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, auch im Zusammenhang mit dem neuen Godzilla-Film haben wir drüber gesprochen, wenn ihr da mal reinhört, da haben wir es noch ein bisschen detaillierter gemacht, was da in Japan gerade los ist und welche Debatten es da gerade gibt. Japan war ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur besetzt, sondern hat sich ja auch in die Verfassung geschrieben, eine Friedensnation zu sein, haben ja auch nicht wirklich, also die haben ja kein Militär sozusagen, also es ist schon Militär, aber es ist eigentlich die Defense Force, also eine Verteidigungsstreitkraft. Sie haben sich eigentlich größtenteils, das stimmt nicht 100%, aber sie haben sich auch größtenteils die letzten 80 Jahre aus allen internationalen Konflikten mehr oder weniger rausgehalten. Und schrieben sich das auf die Fahne, und wo natürlich gar kein Weg reinführte, war, dass man auf die Idee kommen könnte, dass Japan jemals eine Atommacht werden könnte. Also sie zählen ja wie Deutschland zu diesen, gibt es auch einen Fachbegriff dazu, zu diesen optionalen, also nicht nur mit dem Rettungsschirm, sondern zu diesen Mächten, die das Know-how hätten, innerhalb von nicht mal 6 Monaten Atombomben zu bauen, die es aber nicht machen. So. Auch nicht dürfen, by the way. Sie gehören aber dazu. So, und es gibt jetzt wieder eine Debatte, die wohl stärker wird in Japan, wo es darum geht, wollen wir denn eine Atombombe? Sollten wir eine Atombombe, nur zur Not, sollten wir eine haben, zur Abschreckung? Die Bedrohung an den japanischen Grenzen, das braucht man nun mal googeln, die wird immer größer. Also also Nordkorea droht ja ganz offen Japan, mit Raketentests und so weiter. Dann ist ja die ganze See dort, also es gibt regelmäßig kleine Scharmützel zwischen chinesischen, sind es Fischkutter,
China sagt,
es sind Fischkutter, die mit der japanischen Küstenwache aneinander geraten, also keine einfache weltpolitische Situation, und das spiegelt sich natürlich auch in der japanischen Gesellschaft wieder, und es gibt vermehrt auch Stimmen, die sagen, Japan muss stärker aufrüsten, sie haben glaube ich auch schon groß eingekauft in der Welt. Oder es gibt auch gemeinsame Projekte, die sie entwickeln. Es gab Projekte auch, glaube ich, mit Franzosen und Briten, wo sie ein neues Flugzeug oder sowas sind. Das ist ein Halbwissen. Ich verlinke mal eine Folge von einem sehr guten Podcast, sicherheitshalber, heißt der, geht es um Außen- und Sicherheitspolitik, mit richtigen Expertinnen und Experten für Außenpolitik. Und da kann man mal nachhören. Da haben wir eine Folge gemacht, wo es unter anderem auch um Japan geht, so ein Stück weit. Sehr interessant. Und in diese Kerbe schlägt auch so Kaiju Number 8. Ich habe gesagt, das ist jetzt nichts aus den 80ern, sondern es ist ein sehr aktueller Manga auch von 2020. Und ohne zu viel zu spoilern, es geht, also wir werden mit der Frage konfrontiert, sollten wir die Kraft von Kaijus nutzen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Wir nutzen die schon in ganz geringem Maße. Das kann ich sagen, das kommt in Folge 2 oder so, dass beispielsweise diese besonderen Rüstungen, die dieses Korps anhat, die sind aus Kaiju-Materialien, die aus vernichteten Kaijus gewonnen worden sind. Und auch Waffen werden beispielsweise daraus gebaut. Und jetzt ist eben die Frage, dürfen wir Kaijus auch in noch größerem Umfang, die Macht von Kaijus in noch größerem Umfang nutzen, oder ist das zu gefährlich? So, und wenn man das jetzt, man kann das relativ gut projizieren auf diese Atombombenfrage, ne? Wir nutzen ja schon Atomkraft und nutzen die Energie aus Atomen. Als Waffe können wir die vielleicht auch zumindest als Abschreckung und als letztes Pfand sozusagen in der Hand noch behalten? Oder wollen wir die anschaffen sozusagen? Und das lässt sich schon aus meiner Sicht, zumindest soweit wie ich jetzt gerade bin, 1:1 übertragen auf diese Debatte. Ob das immer so gemeint ist, weiß ich nicht, aber es schlägt auf jeden Fall in diese Kerbe. Und natürlich werden auch diese Sondereinheiten gefeiert, die natürlich ganz spezielle Spezialoperationen nur machen. Das ist ja auch immer so, das ist nicht nur japanisch, das ist ja überall so, wenn man über Militär redet, dann will man natürlich das immer so darstellen. Es gibt es auch in Amerika, dass das natürlich absolute Spezialoperationen sind, weil man will natürlich auch das soll natürlich auch der Eindruck, oder man rückt Militär, wenn man es heroisieren will, natürlich nicht unbedingt in die Nähe von Grabenkämpfen und weiß ich nicht, Personal verfeuern. So, ne? Das ist halt der Unterschied, glaube ich, zwischen einem Kriegsfilm und einem Antikriegsfilm auch. Und da würde ich schon sagen, bevor man sagt, es ist eine Antikriegsserie, es ist eher eine Kriegsserie, auch wenn es nur in Anführungsstrichen gegen Monster geht. Okay, was es nicht heißt, dass das schlecht ist. Ich will jetzt niemand, also ich habe Spaß dabei, aber man sollte das mitdenken.
Okay, also es sind aber sie haben sehr, sehr positiv gegenübergestellt, wirklich dieser Frage. Können wir die Kaiju-Macht nutzen oder
nicht? Das ist noch nicht raus, aber das ist noch nicht ganz raus, aber es ist natürlich diesen Kämpfen und so weiter positiv gegenüber eingestellt im Moment noch. Ne? Es ist ein Action-Ding.
Ja, okay. So. Und bisher wirkt es nicht so, als ob es ein warnes Beispiel wäre. Nutzt das mal bitte nicht, die Macht, sondern weil die ist nicht kontrollierbar. Und einmal entfesselt.
Nee, um umfangreich jetzt auf diese Frage zu antworten zu können, müsste ich zu sehr spoilern. Wir können ja, vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine Folge dazu und suchen noch ein paar andere Beispiele raus, wo man das auch sieht. Aber ja, also das ist vielleicht so ein Gefühl, das ich beim Lesen hatte, dass es genau in diese Kerbe reinschlägt.
Ja. Wäre wieso mal vielleicht spannend zu sehen. Das wäre natürlich auch eine große Recherchefrage. Vielleicht kennt ihr auch, liebe Zuhörer, Hörer und Zuschauerinnen, irgendwelche Studien, die sich damit mal beschäftigt haben. Das würde mich auch mal interessieren, wie sehr sich da auch in Japan diese Remilitarisierung und auch die Erstarkung der Militarisierung und auch des Nationalismus ja auch dann zum Teil sich dann in Animes auch widerspiegelt, die ja auch schon ja immer das auch zum Thema hatten und es ist ja auch schon ganz viele Strukturen und als Narrative man wiedererkennbar sind, dass es irgendwie immer um sehr häufig Militärschulen geht oder Wettbewerbe, wo wo man irgendwie geht, man muss stärker sein als der, es gibt auch irgendwelche Level und so. Das könnte man ja auch schon verknüpfen mit einer Militarisierung. Also ein bisschen, ob das auch zugenommen hat oder die Art und Weise, wie man es präsentiert, sich verändert hat. Falls ihr da irgendeine sozialwissenschaftliche, kommunikationswissenschaftliche Studie kennt, die würde ich gerne lesen. Das interessiert mich auch schon eine ganze Weile, so ich diese Narrative auch immer mal wieder entdecke bei Animes und das, was zum Beispiel ja anders ist, als was zum Beispiel ein Miyazaki in seinen Filmen macht, der ja ganz, ganz, ganz eindeutig kritisch dem gegenübergestellt ist und in seinen Filmen immer, immer wieder davor warnt, vor der wachsenden Militarisierung, weil er eben groß geworden ist zu einer Zeit und gesehen hat, was das für Auswirkungen haben kann. Er muss seine Filme wirklich auch vor Pazifismus triefen, mehr oder weniger, und auch immer vor den Folgen von Militarismus warnen. Das sind aber, zumindest habe ich bei einigen Animes, zumindest von den Beschreibungen, die ich da meistens höre, oder dann halt auch, wenn ich mir Godzilla Minus One anschaue, schon das Gefühl, da gibt's diese Tendenz in der Gesellschaft und in der Politik, da sich zu verstärken, die siehst du auch im Kulturbereich. Die ist da auch schon deutlich.
Man muss natürlich auch da bedenken zumindest, ne, dass, dass man jetzt auch, also wahrscheinlich gibt es da auch eine rassistische Note, alles, was in Japan im Kulturbereich produziert wird, das immer von hier aus sozusagen eins zu eins auf aktuelle politische Situation zu projizieren. Man macht sich das natürlich von hier aus sehr, sehr leicht. Auf der anderen Seite, ja, Kultur, also wenn man das kulturwissenschaftlich angeht, dann wird man da sicherlich auch Indizien dafür finden, findet man bei uns ja auch. Und Japan ist natürlich auch ein extrem durch den privaten Sektor geprägter Kulturmarkt, glaube ich, im Gegensatz zu unserem, der natürlich sehr staatlich gefördert ist. Und also im Sinne von man muss nicht unbedingt betriebswirtschaftlich arbeiten, ne? Zumindest das, was wir aus Japan bekommen, ist ja was sich relativ gut verkauft, so. Und von daher kann man da schon auch sagen, ja, da ist vielleicht auch ein bisschen was dran, wenn sich das gerade gut verkauft, ne? Ja. Und ich glaube, da gibt's viele Sachen, die man mitdenken muss. Auf jeden Fall ist ja Kultur immer einen Spiegel für irgendwas, ne? Und die kommt ja auch nicht von ungefähr. Und selbst in was Lobendem kann man ja auch kritische Töne finden. Das ist ja nicht alles immer schwarz-weiß und das ist jetzt pro und das ist jetzt contra. Ich glaube, wenn es da eine große Studie gäbe, dann wäre ich da schon mal drüber gestolpert. Ich habe jetzt öfter schon dazu recherchiert, aber ich lasse mich da gern korrigieren. Also wenn es da wirklich was gibt, was genau in die Richtung geht, gerne. Aber der deutsche Anime-Journalismus ist sogar noch weniger existent als der deutsche Gaming-Journalismus, wenn ich das mal dir sagen darf. Also das ist nicht gar nicht existent, sondern er ist auf jeden Fall nicht angemessen groß dem Thema gegenüber,
sage ich. Stimmt. So, und das ist Gaming ja nochmal größer. Die Diskrepanz ist da, glaube ich, noch deutlicher, wo du siehst, so ein großer Markt, eigentlich so viele Menschen beschäftigen sich damit, und dann gab es so wenig journalistische Angebote dafür. Ich glaube ja, selbst im englischsprachigen Bereich, es gibt natürlich auf YouTube und so viele da wahrscheinlich Leute, die da auch wirklich top informiert sind und, glaube ich, da auch gute Arbeit wirklich leisten. Aber so gerade so große Zeitungsverlage, Magazine, ja. Webseiten, das gibt's, glaube ich, echt kaum. Da gibt's dann, wenn Miyazaki halt mal einen neuen Film alle 10 Jahre mal veröffentlicht, dann wird mal berichtet, dann ist auch im Spiegel ein guter Bericht drin und so. Aber darüber hinaus ist es ja echt super selten. Und das ist auch wirklich auch super schade, dass man da wirklich sagen muss, dass auf Medienseite oder jetzt auch bei den Öffentlich-Rechtlichen oder so, ich glaube, wenn da mal ein Anime vorkommt, das ist super, super selten.
Ja, naja, es gibt ja jetzt eine neue Gaming-Show vom ZDF, eine Anime-Gaming-Show immerhin. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingeschaut, aber die wird ja moderiert auch von Nino Taku, einem der wenigen also eigentlich dem größten deutschen Anime YouTuber, dessen Arbeit man in dem Bereich auch echt würdigen muss. Aber ich glaube, es ist meine Theorie wieder, ne? Es ist eine Theorie so aus den, wenn ich mir die Medienbranche so anschaue, es ist auch einfach schwierig, weil du hast, wenn du sowas hochziehen willst, hast du in Deutschland hast du schlechte Karten. Erstmal hast du natürlich die ganze Konkurrenz aus den USA, die wirklich groß ist und gut funktioniert, weil dort auch der Markt einfach auch schon ein Stück größer ist, ne? Und ich glaube, die auch viel abdecken mit dem, was du abdecken kannst. Und selbst wenn du dich dagegen behauptest, dir werden Steine in den Weg, das klingt so nach Lamentieren, aber ich glaube auch unser unser Urheberrecht ist da ein Problem. Ne? Wir haben ja so in den USA und in vielen anderen Ländern gibt es ja diesen Fair Use Paragraphen. Das heißt, du darfst beispielsweise Bildmaterial verwenden, solange du es unter Voraussetzungen veröffentlichst, so, ne, du darfst es natürlich nicht replizieren, aber du kannst zum Beispiel einfacher so Commentaries machen und du kannst Kritik machen und dabei Material aus dem Ursprungsding verwenden und das hilft schon enorm, weil du dann nämlich erstmal was machen kannst. Hier in Deutschland musst du theoretisch die Rechte immer extrem feingliedrig abklären. Natürlich gibt es das Zitatrecht, ne, aber das ist aber nicht einfach. Also wer da schon mal mit zu tun hatte, nicht alles, wo ich sage, übrigens Zitat XY ist nicht automatisch ein Zitat. Das ist rechtlich relativ diffizil und wer in den Medien arbeitet, weiß genau, wie schwierig das ist mit Material verwenden, mit Musik, mit Bildern erst recht. Bilder ist extrem schwierig. Text geht. Wenn ich jetzt sage, Martin Dietrich, Doppelpunkt, Zitat, ist es kein Problem, aber meistens kein Problem. Aber das ist schon wirklich, und da hoffe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen auf die EU.
Aber ich glaube, ob das einer der Hauptgründe ist, warum das so aussieht, wäre mal spannend zu fragen. Könnte ich mir vorstellen, dass es einen schon vielleicht mit beeinflusst, aber ob es so stark ist, weiß ich auch nicht. Weil ich glaube, zum Beispiel bei YouTube ist es ja eigentlich auch so, das ist jetzt ja auch nicht easygoing, auch in USA, wenn du dort einen Kanal machen willst, über Anime sprechen willst oder das Material dort verwenden willst oder einfach einen Filmkanal machen willst. Da ist ja YouTube ist ja doch teilweise total restriktiv, was du hochladen darfst und was nicht. Und wenn da immer wieder auch, wenn ich YouTuber dabei zuhöre, wenn die erzählen, ja, ich habe gerade ein 20-Minuten-Essay geschnitten und ich musste davon 50 verschiedene Versionen machen, weil mir irgendein Warner wieder irgendwie angekackt hat, weil ich 2 Sekunden aus The Batman benutzt habe an eine Szene. Man denkt eigentlich, es wäre so einfach, aber es ist
das stimmt, auch. Das stimmt, aber meine Theorie ist, dass das dadurch, dass diese großen Kanäle überhaupt erst entstehen konnten, weil sie diese Wildwest-Zeit so ein bisschen besser nutzen konnten. Ne, dass jetzt Content-ID so extrem, wir hatten ja mal, das können wir mal vielleicht erzählen, wir hatten ja im Filmmagazin mal eine Zeit lang einen Bildschirm hinter uns stehen, wo ein Trailer lief. Oder nee, nicht mal ein Trailer, in einer Folge lief mal ein Trailer, sonst hat man da immer nur Fotos, die unscharf waren. Ne, also man hat es überhaupt nicht gesehen so richtig und wir haben ja immer über das Gesehene gesprochen sozusagen. Deswegen Zitaten. Müsste man auch mal einen Juristen draufschauen lassen, Juristin. Aber in einem lief dann, da hatten wir im Hintergrund auf dem Bildschirm, das war die Folge über Apple TV Plus. Und da haben wir darüber gesprochen und im Hintergrund hatten wir die Startseite von Apple TV Plus. Und da laufen automatisch immer Trailer ab, ohne Ton, ohne alles und total unscharf. Und wir haben trotzdem, es war kein Strike, aber wir haben trotzdem eine Notification bekommen. Content-ID von YouTube ist das Erkennungssystem, hat es erkannt. Und wenn es, unsere Videos sind ja nicht monetarisiert, das ist ja ein Hobbyprojekt, deswegen haben sie auch, da folgte daraus nichts, das war in Ordnung. Aber ich glaube, wenn wir es monetarisiert hätten, wäre es demonetarisiert worden. Ja. Es ist schon echt krass, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube trotzdem, dass das auf die Entstehung dieses Journalismus, sage ich jetzt mal, schon einen Einfluss hatte, dass was hier nicht so einfach ist.
Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Das wäre, glaube ich, irgendwann mal etwas.
Wäre mal was für einen Medienpodcast.
Wäre mal was für einen Medienpodcast. Sind wir mal ein bisschen abgekommen vom eigentlichen Thema. Aber das hat er trotzdem noch dazu gefasst. Das wäre auch mal sehr, sehr spannend. Aber es ist auch eine gute Idee vielleicht mal für eine zukünftige Folge. Dann können wir aber vielleicht ja dann weitermachen, weil ich hatte noch einen Film auch noch in der Zwischenzeit gesehen. Der hat nämlich auch, weil wir hatten ja auch kurz über privatwirtschaftlich und Japan gesprochen. Das ist ja da sich mehr durch große private Unternehmen auszeichnet als zum Beispiel in Deutschland, wo man dann doch der staatlich-behördliche Seite gerade in der Kulturindustrie noch ein bisschen stärker ist oder auch mehr Einfluss nehmen kann. Da gibt es ja zumindest auch in den USA auch einen ganz interessanten Trend in den letzten Jahren oder gerade im letzten Jahr, wo es glaube ich sehr deutlich war, es werden vermehrt Filme gemacht über Produkte, über einzelne Produkte, wie diese Produkte entstanden sind. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Da hatten wir auch schon über Tetris gesprochen. Das ist zwar kein USA-Produkt, Tetris, es kommt ja aus der Sowjetunion, aber ein Amerikaner/Holländer hat das ja in die USA gebracht zu Nintendo of America. Auch eine sehr interessante Entwicklung zumindest, aber da ist die Geschichte tatsächlich spannender als der Film an sich gewesen, den wir eher so ganz okay fanden. Aber der Tetris-Film war durchaus gehört zu einem größeren Trend hinzu, weil es gab zum Beispiel auch zu den Air-Schuhen, also von Michael Jordan, diese ganz bekannten Schuhe, gab es auch einen Film mit Ben Affleck und Matt Damon in den Hauptrollen, wie dieser Schuh entstanden ist bei Nike. Dann gab es Flaming Hot. Das ist dann ein Film über die Flaming Hot Cheetos, wie die entstanden sind, weil die hat sich irgendwo ein Hausmeister, der in irgendeiner Chipsfabrik gearbeitet hat, hat die sich mal ausgedacht. Und das ist so eine spannende Geschichte, dass es darüber einen Film geben muss. Aber dann gibt's noch einen weiteren, der im letzten Jahr erschienen ist, der immer auch so als der beste von den Produktfilmen zumindest so im Internet herumgeistert. Deswegen wollte ich mir den auch mal anschauen. Und da geht es nämlich um das allererste Smartphone, das entwickelt wurde. Und weißt du noch, was das ist? Was ist das erste Smartphone? Kennst du es auf jeden Fall? Es kennt, glaube ich, jeder. Aber fällt es dir direkt aus dem Kopf ein?
Wenn du so fragst, war es nicht das iPhone 1.
Natürlich war es nicht das iPhone 1. Apple hat immer schon was perfektioniert, was schon da war.
Das erste Smartphone.
Also das Ding war auch, ne, so stellst du es der Film auch vor.
Ja, war es ein BlackBerry zufällig?
Es war ein BlackBerry.
Ach, dann haben die quasi ihren eigenen Untergang erfunden.
Ja.
Das ging Kodak auch so. Ah ja, das geht öfter so. Da gibt es ein Phänomen, das gibt es einen Namen dafür, dass Unternehmen in Peak-Technologie sind und dann den Fortschritt nicht mitkriegen.
Ja.
Erzähl es mal weiter, ich guck mal nach, wie das heißt.
Guck mal gerne nach, das wäre BlackBerry wirklich auch das perfekte Beispiel. Interessanterweise ist BlackBerry übrigens kein amerikanisches Unternehmen, sondern ein kanadisches, das auch schon mal ich gar nicht mehr so im Hinterkopf hatte, weil man natürlich sowas immer direkt mit den USA assoziiert. Das war ein amerikanischer Film, US-amerikanischer Film, aber wurde auch teilweise in Kanada produziert und gedreht. Und erzählt quasi die Geschichte von BlackBerry, wie die halt dieses Smartphone entwickelt haben. Und der Film startet dann auch mit den beiden Gründern. Damals hieß halt noch BlackBerry, hieß halt 1996, da startet der Film noch Research in Motion, und also REM abgekürzt. Das war damals quasi so eine Bude, eine Technikbude, wo irgendwie sich so 10 Nerds zusammengetan haben und erstmal ein paar Modems zusammengebaut haben und die verkauft haben. Und die sind dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass man, ob man denn nicht einen Pager, ein Handy und einen Computer für Mails quasi in einem machen könnte. Weil es gibt ja auch das Mobilnetz, und das könnte man ja auch nutzen für die Internetverbindung. Damit könnte man ja auch Daten übers Internet senden, über dieses Mobilfunknetz. Das war zumindest dann die Idee, und dafür könnte man ja Geräte entwickeln. Damit hätte man dieses 3-in-1-Gerät, was sozusagen ein Pager, ein Telefon und eine Mailmaschine, quasi eine E-Mail-Maschine wäre. Und das ist schon mal sehr interessant zu sehen, wie das so angefangen hat, wie diese Idee so entstanden ist, weil dann besonders halt am Anfang diese Idee entstand, okay, dann übers das Mobilfunknetz das halt nutzen für die fürs Internetverbindung. Aber dann war halt, viele Jahre haben auch andere Firmen haben daran entwickelt, aber die hatten das Problem, dass dann, wenn sich zu viele Handys eingeschaltet haben und das genutzt haben, diesen Service, dann ist der Server zusammengebrochen. Das war quasi die ganze Zeit lang nur möglich, 10 Smartphones quasi, dass 10 Smartphones gleichzeitig aktiv wären. Ansonsten ist das gesamte Netz zusammengebrochen, weil da damals man noch keine wirkliche Technik dafür entwickelt hat, das eben auszugleichen, wie man halt Daten sparen kann, dass das System nicht überlastet wird. Und da kommen halt dann Research in Motion, kommen dann in Frage, weil da besonders dann die Hauptfigur, das ist Mike Lazandaris, genau müsste der heißen, der hat quasi, das ist dann auf die Idee gekommen, könnte ich jetzt nicht beschreiben, aber er hat zumindest eine Idee gefunden, wie man diese Daten komprimieren kann und auch wie das Handy dann mit dem Server spricht, damit dann dieser Server dem Handy halt die Daten übermittelt, dass das ein bisschen verkleinert und komprimiert wird, dass es ihm möglich ist, Millionen von Handys quasi ans Netz zu bringen, die dann funktionieren. Da erzählt dann halt dieser Film dann diese Geschichte, wie man halt dann zuerst das verschiedenen Unternehmen pitcht, diese Idee, bis dann halt auch irgendwann sie auf einen gewieften CEO treffen oder jemand, der wirklich Geschäftserfahrung hat, weil diese natürlich erstmal dieses Nerd-Unternehmen, diese Bude, die erstmal Modems zusammengebaut haben, und man kann das sich auch wirklich so vorstellen, das ist auch ganz faszinierend zu sehen, dass es so Ende 90er Jahre, wo wirklich diese Nerd-Kultur gerade am Kommen ist. Und das finde ich auch wirklich so aus historischer Perspektive auch sehr, sehr spannend, weil in der heutigen Zeit ist ja sozusagen, die Nerd-Kultur ist ja sozusagen Mainstream geworden und die Nerds bestimmen, was wir im Kino uns anschauen, welche Geräte wir in den Händen halten. Also sowohl die Filme, die wir uns im Kino anschauen, und die Spiele, die wir auf unseren Konsolen spielen, kommt ganz stark aus der Nerd-Kultur, als auch halt, wie gesagt, die großen Milliardäre unserer Gegenwart und die Menschen mit sehr, sehr viel Reichtum und Einfluss sind alle irgendwie so aus dieser Nerd-Sphäre gekommen, ne? Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs und Co. Das ist alles so, dieser Film ist quasi genau an diesem Punkt, wo sie übernommen haben quasi, weil dann auch diese Technikbude am Anfang wo das Unternehmen noch sehr, sehr klein ist, da spielen die halt Mortal Kombat, StarCraft auf ihrem Computer, Doom, irgendwie in der Mittagspause. Es gibt eine Movie Night, wo die sich dann halt nochmal Indiana Jones irgendwie angucken und schon dieses, aber dieses Nerdtum und dieses Franchise-Geliebe, das kommt da schon total deutlich rüber, wie die, was für Interessen die haben und dass diese Interessen später eben Mainstream werden. Da finde ich ganz interessant, dass es geht natürlich eigentlich um dieses Handy, aber irgendwie dieser Film ist irgendwie auch so eine Zeitreise oder irgendwie auch so ein Zeitbild davon, dass diese Menschen später halt so die Popkultur beherrschen werden oder ihre Interessen ganz stark die Popkultur beherrscht haben, weil die auch so an einer Stelle auch so fragen, wo sie dann vor einem neuen Technikproblem stecken mit ihrem Handy, wollen wir den nicht John Carmack mal fragen, ob der eine Idee hätte. Und John Carmack ist der Erfinder von Doom. Ist auch quasi eine ganz wichtige Person gewesen, die quasi die 3D-Grafik mal weiterentwickelt hat oder in der Form auch mit erfunden hat, dass man quasi von einer 2D zu einer 3D-Grafik umgegangen ist. Deswegen ein großes Technik-Genie, was aber eigentlich nur in Gaming-Sphären bekannt ist, dieser Name. Aber die kennen den natürlich. Deswegen ist der Film einerseits da ganz interessant, andererseits funktioniert er auch durchaus so als Geschäftsdrama so ganz gut, wo man einfach im Unternehmen sieht, wie es eine große Entdeckung macht, ein Gerät entwickelt, was wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Also zum Höhepunkt von BlackBerry haben die quasi 45% des gesamten Marktes beherrscht. Das war dann 2006 oder 5, so 5, 6, haben die quasi fast die Hälfte des gesamten Smartphone-Marktes beherrscht. Und dann ein paar Jahre später 0%. Und das ist dann eben dieser interessante Untergang, dass sie es eben nicht geschafft haben. Und da ist natürlich die Einführung des iPhones ist ja auch ganz zentral. Das ist auch der Punkt im Film, wo der Niedergang kommt, weil eben BlackBerry ganz, ganz lange eben auch diese Tastatur behalten wollte. Dafür ist das BlackBerry ja auch bekannt, diese physische Klick-Tastatur. Daran wollte es unter das Unternehmen, die auch hat sich ganz, ganz schwer damit getan, das abzulegen, was natürlich auch an den Gründern mitlag, die da davon super begeistert waren. Und auch dieses Klickgeräusch, das war eben dieses Nerdtum, dass man was zum Anfassen hatte. Deswegen war man dann auch von dieser Idee von Steve Jobs oder von Apple, das mit einem großen Bildschirm zu machen, war man gar nicht begeistert.
Ja, man hat damals auch immer gesagt, nein, die Leute wollen doch da was fühlen an den Händen. Ja, das ist doch... Ja, ich habe übrigens auch das Fachwort dafür gefunden, Innovators Dilemma. Mhm. Also das Dilemma des Innovators, könnte man sagen. Das gibt's häufiger. Auch in diesem Bereich, Nokia ist ein ganz großes Beispiel, die ja auch führend in Mobiltelefonen waren. Und ich weiß gar nicht mehr, wem Nokia jetzt gehört, irgendeinem anderen Unternehmen, also diese Markenrechte. Xerox zum Beispiel auch ein Unternehmen, das kennt heute auch keiner mehr. Die haben, glaube ich, den ersten PC erfunden. Mhm. War ein Riesendings und
ja, das ist auch das super, glaube ich, Schwierige, wenn du halt so eine Rieseninnovation dann hast, die weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, super schwierig, weil du dann eben auch zum Beispiel da im Falle von BlackBerry hätte sich halt von der Tastatur verabschieden müssen und halt schneller auf Touchscreen umsteigen müssen, was sie nicht gemacht haben.
Ja. Bei Xerox war es so, dass sie dann eben nicht so richtig in diesen Computermarkt einsteigen konnten. Die haben halt Kopierer gemacht vorher. Ja.
Tja. Aber was man das auch bei BlackBerry, deswegen, die werden dann auch teilweise viel von Regierungsmitarbeitern benutzt, weil die halt eine hohe Sicherheitsstufe haben und das quasi alles sehr gut verschlüsselt ist, die Nachrichten. Also wenn man so zwischen BlackBerrys Nachrichten hin und her schicken, das ist sehr, sehr sicher. Da geht der Film auch kurz darauf ein, dass das eben auch diesen ursprünglichen Entwicklern dieses Handy sehr, sehr wichtig war, dass die dann eben gekommen sind, auch Datenschutz und so, da dann auch sehr, sehr groß geschrieben wurde tatsächlich. Und das ist dann eben auch das Interessante, ne? Sobald dann dieser Riesenerfolg wird, dann steigt eben auch der Druck, sich dem zu öffnen, das eben zu verkaufen, diese Daten. Und wer da nicht mitgeht, der geht eben unter. Und daraus ist dann interessant, das macht der Film auch ganz, zwar auch sehr bekannt, Schema F, aber es funktioniert in dem Film sehr, sehr gut. Du hast halt diese ganz starke Gegenüberstellung zwischen diesen ursprünglichen Entwicklern, diese beiden, also diese ursprüngliche 10-Mann-Truppe, die besonders dann von zwei Personen repräsentiert werden, halt den Mike Lazenders und den Doug Fraggen. Die haben sozusagen das Unternehmen gegründet und sind sozusagen die sich auch technisch mit dem Ganzen auskennen und die lernen dann halt so einen typischen Kapitalisten quasi wirklich kennen. Das ist dann Jim Balsillie heißt der. Und der ist wirklich, der hat das Unternehmenstum, atmet das. Der weiß quasi, wie man Sachen verkauft. Der hat keine Ahnung von Technik, aber der weiß, wie Kapitalismus funktioniert. Und da hast du natürlich Spannung zwischen diesen beiden Gruppen. Und das spielt der Film super aus. Das ist spannend zu sehen. Und ich möchte da besonders dann auch den Darsteller von dem Jim Balsillie erwähnen, Glenn Howerton. Der macht das wirklich ganz, ganz großartig. Also ein riesen Arschloch, der halt vor versammelter Mannschaft dich niederbrüllt. Aber der halt Sachen verkaufen kann. Wenn er halt sagt, ich verkaufe dir jetzt eine halbe Million Blackberries, dann verkauft er dir auch eine halbe Million Blackberries. Und das ist natürlich natürlich super spannend zu sehen, wie dieser Typ funktioniert. Er auch, hat auch ein paar windige Sachen gemacht. Der echte Jim Bellissi, der hat dann übrigens im Nachhinein gesagt, na, da übertreibt der Film schon ein bisschen. So schlimm war ich gar nicht. Aber so ein paar Dinge, die da im Film dann erzählt werden, was dieser Typ gemacht hat, die sind wohl auch in Wirklichkeit passiert. Also kann auch sein, dass er wirklich so schlimm war, dass er wirklich sich nicht so darstellen will. Das kann ich mir auch schon vorstellen. Aber allein diese Dynamik zwischen diesen beiden Gruppen funktioniert sehr, sehr gut. Und es ist sehr schön, halt auch der Moment zu sehen, wie der Film das auch darstellt, ne, wo BlackBerry noch so eine recht urige Truppe bleibt und dann halt immer erfolgreicher wird und immer mehr der Druck steigt. Profit, 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 größer, größer, größer. Und wir haben jetzt jahrelang in Kanada, in den USA die Handys auch hergestellt. Naja, wir müssen jetzt langsam auch mal nach China gehen und da das Ganze machen und zusammenbauen. Das ist deutlich billiger. Aber was ist der Preis dafür, dass ich die jetzt in China herstellen lasse? Das ist doch direkt in der ersten Szene. Er steigt der Film damit ein, dass dieser Mike Desinger quasi ein Pitch-Meeting hat, wo er diese Idee für dieses Smartphone, was er damals als, ich glaube, Handy-Link oder Telefon-Link hieß irgendwie so, Pocket-Link. Pocket Link, so war der ursprüngliche Name tatsächlich von BlackBerry oder der ursprüngliche Name von dem Smartphone, das vorstellen möchte, diese Pitch-Idee. Und dort hat er halt so einen Anrufbeantworter vor sich und der summt die ganze Zeit. Und der ist dann quasi 2 Minuten, bevor dieses Pitch-Meeting durchgeht, macht ihn das so wahnsinnig, dass dieser Anrufbeantworter summt, dass er den kurz aufbricht und kurz repariert und da irgendwas schnell verlötet und dann halt eine große Rede darüber macht, dass die halt in China hergestellt werden, diese Anrufbeantworter, und die sich keine Mühe geben, dass alles schnell, schnell, schnell gehen muss. Und dann passieren diese Fehler. Und genau das ist natürlich dann die Entwicklung von BlackBerry.
Ja.
So, es ist jetzt keine krasse narrative Idee dafür, aber das ist sehr, sehr schön dann damit auf den Punkt gebracht. Deswegen fand ich, das war ähnlich wie meine Idee von als du mich saßt, auch so ein Schema-F-Film, aber BlackBerry macht das wirklich deutlich besser, dass es wirklich mit diesem Schema-F trotzdem eine super interessante Geschichte ja erzählt, allein historisch, aber halt auch die Figuren sehr, sehr gut funktioniert und diese Reibung zwischen den Figuren und das Drama zwischen den Figuren und dieses Spiel hin und her, wer hat jetzt mehr das Sagen über BlackBerry, wer kann das mehr beeinflussen, und natürlich dann auch von außen kommen dann irgendwelche Konkurrenten, wollen das Unternehmen aufkaufen, was machen wir dann? Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Und aber zumindest das eine, was zumindest negativ auf jeden Fall anmerken würde, weil, was auch ein bisschen sehr klischeehaft ist, weil ich habe zumindest auch das Gefühl, dass gerade so bei Office-Filmen, also Filmen, die viel in den Büros spielen und die viel auch mit Business zu tun haben, die haben so immer eine Bildsprache, und das ist auch wirklich die Office-Bildsprache aus der Komödie, also die dann bei uns Stromberg wurde. Das ist diese Wackelkamera, das ist diese Handkamera-Optik, das ist dieses starke Reißzooms nach vorne, dieses Unsichere, so dass du diesen Do-it-yourself-Look hast, so als ob du bei einer Doku wärst, wo du die Charaktere so hinter der Schulter schnell hinterher rennst. Und das ist mittlerweile, finde ich, sehr ausgelutscht, diese Art und Weise der Inszenierung. Das ist alles gut gemacht und so, das ist sehr bewusst eingesetzt und so, passt schon, aber ich fand irgendwie, ich habe ich jetzt zum 5. oder 6. Mal gesehen, auch Succession zum Beispiel, auch eine Serie, die ich jetzt ganz, ganz großartig finde, aber die benutzt exakt auch diesen Stil. Auch verständlich, warum, weil das passt auch zur Handlung und zu den Figuren, aber irgendwie, da würde ich mir mal denken, kann man so eine Büros auch nicht anders inszenieren und solche Büropersönlichkeiten? Das ist mittlerweile so sehr, eine sehr ausgelutschte Variante, finde ich.
Hm. Ja.
Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ich wollte gerade fragen, ist aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Also kann man sich mal reingeben, wenn man das möchte.
Kann man auf jeden Fall.
Sehr schön. Dann haben wir über drei Filme, Serien gesprochen, die alle irgendwas haben, nicht alle ganz schlecht sind. Ihr könnt euch ja mal entscheiden. Oder ihr schaut sie alle und dann diskutiert ihr mit.
Ja, auch das ist möglich.
Auch das ist möglich. Beim nächsten Mal wieder mit einer Folge mit einem Thema vielleicht. Wir wollen nicht zu viel versprechen. Mal gucken, wie es wird.
Was passiert.
Mal gucken, was wird. Neuigkeiten haben wir nicht. Ich glaube, es ist zu wenig lang her, oder? Seit wir die letzte Folge gemacht haben für uns.
Ja, jetzt ist auch nichts aufgefallen.
Nee, ich mir auch nicht.
Aber ich war auch in meiner Höhle. Also ich kann ja auch nichts sagen. Nichts mitbekommen von der Außenwelt.
Okay, dann verkriech dich mal wieder.
Ja.
Und wir hören uns dann wieder demnächst, nächste Woche. Bis dahin.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.